Ja, wenn ihr noch gehen wollt, ich würde hier bleiben, auch wenn ich noch klein bin. Nein, Gottes Segen euch in euren Gruppen. Ja, das ist wunderbar, wenn Gott redet. Aber ich möchte euch das mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive sagen. Wir merken an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Leben, wir sind nicht auf irgendeine Bühne und wir führen nicht irgendwie ein Schauspiel auf, sondern es ist ernst. Wir, jeder von uns ist konfrontiert in seinem Leben, in seinen Lebensumständen mit all dem, was Angst macht, mit Krankheit, mit Tod, mit Arbeitslosigkeit, mit schlechten Nachrichten, mit Lebensumständen, die belasten, mit Spannungen in den Lebensbeziehungen. Das ist ein Teil unserer Wirklichkeit, unserer Realität, das ist unser Alltag. Und das ist nicht nur Spiel, das führen wir nicht nur irgendwo so vor, das ist nicht nur ein Witz, den können wir nicht wegignorieren und können sagen, jetzt steigen wir auf einer anderen Bühne, wo es alles ganz toll ist. Hier gibt es Situationen, die sich als Sackgasse zeigen. Hier gibt es Umstände, die uns das Herz schwer machen. Alles das gehört zu unserem Leben, alles das erleben wir. Aber dann ist es gleichzeitig auch ganz, ganz wichtig, und das gilt für uns, wenn wir zu Christus gehören. Das, was Gott sagt und das, was Gott ist, ist auch kein Spiel, ist auch kein Schauspiel, ist nicht nur irgendwo ein Bekenntnis, das wir haben, sind nicht nur Phrasen, leere Worte, sondern es ist Wirklichkeit. Der Gott, der heilen kann, der Gott, der befreien kann, der Gott, der macht, das Neues zu tun. Wir haben in dieser Gemeinde viel Not. Viele Zeugnisse könnten wir darüber hören, wie manche Umstände sie schwer sind. Aber wir erleben auch, der hat einen Arbeitsvertrag bekommen, jetzt einen festen. Wir erleben, dass wieder so viele da sind, die sich taufen lassen wollen, weil sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Wir erleben, wie ein Mensch wirklich verändert wird, dass man sehen kann in seinem Äußeren, weil die Kraft Gottes ihn verändert und weil da Heil und Hilfe geschieht. Das ist auch ernst und das ist echt und das wird Gott mehr und mehr zeigen. Und da möchte er uns festmachen mit unserer Zuversicht, unserem Vertrauen. Ich habe das in der letzten Predigt zwei Stichworte gesagt. Wasser fließt immer an die tiefste Stelle und die Sterne, die können wir am besten sehen, wenn es ganz dunkel ist. Das waren so ein paar Stichworte und so ist es manchmal. Und wir denken dann in diesen Situationen oder fühlen anders. An der tiefsten Stelle fühlen wir uns eigentlich nicht wohl, aber da fließt das Wasser des Lebens hin. Darum ging es in der Predigt. Und wenn es ganz dunkel ist, das ist eigentlich eine nicht so erfreuliche Situation, aber dann sehen wir die Sterne am besten. Und das hat Gott bei einigen schon gewirkt und das möchte Gott bei uns allen wirken. Dass wir, egal in welcher Situation wir sind, sich die Perspektive seiner Wirklichkeit wieder erschließt. Und wir von daher wieder denken, fühlen und handeln können. Gut, heute geht es um die unendliche Güte Gottes, aber wir steigen auch wieder hinab. Letztes Mal mit Abraham, der Gott so wunderbar erfahren haben, der uns so als Vorbild des Glaubens hingestellt wird, aber der in einer Situation, wo vieles schon in der Sackgasse war, wo nichts mehr passieren konnte und wo Gott ihm nochmal sagt, ich will dir viel geben, ich will dich segnen und dir Land geben und dir Nachkommen geben, zu Gott den Mut hat zu sagen, was willst du mir noch geben? Ne? Da haben wir Vertrauen in der Verlängerung gesehen. Und heute sind wir mit einem anderen Mann Gottes auf dem Weg. Jemand, den Gott so wertachtet, dem Gott Erkenntnis anvertraut, dem Gott so wertachtet, dass er ihn mit in den Kanon seines Wortes hineingenommen hat. Und wir werden mit diesen Menschen die menschliche Realität, die nicht nur Schauspiel ist, sondern Wirklichkeit ist, ein Stück betrachten und dann auf einmal sehen, wie sich da Gottes Realität erschließt. Ich lese uns bezeichnend Klagelieder 3, 22 bis 26 und 31 und 32. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und zu verharren und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Der Herr verstößt uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Hier freut sich jemand an Gott schon am frühen Morgen. Wenn er aufwacht, wenn sein Tag beginnt, dann ist Gott der Erste, auf den er sieht, und den er anspricht. Ich könnte jetzt eine Umfrage starten und mit ganz deutlicher Aussage bitten darum, jeder sei mal ganz ehrlich, wie war der Start heute Morgen? Ich weiß noch, wie der Start am Freitagmorgen war. Wie der Start heute war, weiß ich auch. Müssen wir schon aufstehen? So. Aber wie der Start am Freitagmorgen war, der erste Gedanke, als ich wach geworden war, war Nico, war Salvatore. Waren andere Nöte, die da waren. Nico hatte die Operation vor sich am Gehirn und direkt eingestiegen, gesagt, Herr, das ist heute dran, da braucht jemand deine Hilfe, da ist es ganz wichtig, dass deine Hand lenkt, dass deine Kraft wirkt, dass du handelst. Und ich glaube, das ging vielen so, dass sie aufgewacht sind und direkt, und das dürfen wir ja, vor dem Angesicht Gottes war. Da muss man nicht ihre Ordnung einhalten und sagen, zuerst jetzt erstmal loben und danken und dann erst bitten, sondern so wie es uns auf dem Herzen ist. Manchmal ist es ja eine große Last, da haben wir nicht gleich das Bitten und die Größe Gottes im Blick, sondern nur die Last und die schieben wir erstmal zu ihm hin. Ganz Unterschied, da müssen wir nicht korrekt sein und nicht irgendwelche Prinzipien einhalten. Ist toll, wenn wir wach werden und sofort unser Herz überfließt vor Lob. Ich muss das manchmal morgens so machen, dass ich sage, gut, ich opfere jetzt Dank. Also ich fühle mich jetzt eigentlich nicht so, aber Gott ist ja immer ein wunderbarer Gott. Er hat immer Macht, Kraft, Herrlichkeit. Er ist immer derselbe und kann dazu anfangen. Hier, unser Autor beginnt seinen Tag damit, Gott zu loben. Gott hat sozusagen neben ihm gewacht. Und jetzt ist er wieder da oder noch immer wach für ihn mit seiner Güte und seiner Liebe. Und das Erste, was dieser Mann tut, und das ist ja das, was wir auch tun dürfen, und das kann ganz unterschiedlich aussehen, ist, Gottes Hand zu nehmen und sich an ihm festzuhalten am Morgen. Vielleicht ist das nur ein Gebet, dass ich sage, Herr, danke, dass ich durch diesen Tag gehen darf, mit dir, an deiner Hand, du großer, lebendiger und wunderbarer Gott. Egal, wie die Nacht war, egal, was der Tag bringt, er lobt Gott. Egal, was er erleben wird, wie schwer dieser Tag werden mag, es wird ein guter Tag. Denn Gott lebt ihn mit ihm. Vielleicht hat er schlecht geschlafen. Vielleicht war sofort auch die Angst wieder wach. Ist ja manchmal auch so. Wir gehen mit Bauchschmerzen ins Bett. Wir gehen mit einer Last ins Bett. Und manche Dinge unseres Lebens haben so einen Charakter, dass sie bei uns wirksam werden, dass wir sie spüren, mit all unseren Sinnen, mit unseren Gedanken wahrnehmen, dass sie einfach da sind, präsent sind. Können wir nicht einfach abschalten und sagen, ist nicht so, sondern es ist so. So eine Sache ist so ernst, so eine Sache hat so eine Dramatik, so eine Sache erzeugt so einen Schmerz. Und dann sind wir vielleicht auch eingeschlafen eine Zeit, weil man ja müde wird und der Körper seine Grenzen hat. Und wenn wir wach werden, ist das sofort präsent. Mitten in der Nacht stehst du in den letzten Gedanken, in den letzten Gefühlen, in der Wirklichkeit deines Alltags oder am Morgen. Und der Schrecken, so möchte ich das mal formulieren, steht schon wieder vorm Bett. Denn der, der hier betet, und bei ihm ist es so, er hat Gott gelobt, aber er macht Schweres durch. Hört mal so einen Satz, von Gott kommt es, dass wir noch leben, sagt er. Wenn du ein bisschen dich darauf einlässt, was im Wort Gottes steht und was Sachen aussagen wollen auch, was sie vielleicht andeuten, nur dann merkst du, von Gott kommt es, dass wir noch leben. Oh, das klingt, ne? Da war eine ganz schwierige Situation, da war etwas Lebensbedrohliches. Und das macht deutlich, was er gerade erlebt, ist keine kleine Sorge so nebenbei. Da haben wir ja ganz viel auch mit zu tun. Das ist ja ein Teil unseres Lebens, für alles Mögliche sorgen zu müssen. Und das hat auch wieder die Kraft, zur Sorge zu werden, die uns beschäftigt. Sein Leben ist erschüttert von dem ich hier rede. Er hat alles verloren. Er hat alles verloren, was ihm in dieser Welt irgendwas bedeutet hat, was ihm in dieser Welt Hoffnung gegeben hat, was ihm lieb gewesen ist, woran sein Glaube gehangen hat. Und er weiß aber auch, wie der Salva, es hätte schlimmer kommen können. Das war auch das Erste, was er mir erzählt hat, als ich bei euch war. Salva sagt, ja Gott sei Dank, ich habe keinen Krebs. So kann man MS relativieren, aber nicht heilen. So kann man ein Stück seine Seele innerlich für eine Zeit stabilisieren, aber Gott möchte mehr. Alles, was ihm lieb gewesen ist, war zerbrochen. Es hätte schlimmer kommen können, er lebt ja noch, aber auch nur gerade so, mit der letzten Kraft. Sein altes, komfortableres Leben gibt es nicht mehr. Jerusalem ist zerstört. Jetzt geht es darum, was ist da alles passiert? Jerusalem ist zerstört. Alle, die etwas zu sagen hatten, die kulturtragend waren, die Reichen, die Gebildeten, sie alle wurden nach Babylon verschleppt. Israel war ethnisch gesäubert. Andere sollten jetzt hier siedeln und ihr Land einnehmen. Andere ihren Boden bearbeiten, ihre Ernten einfahren, in ihren Häusern wohnen. Und es gab kein Zurück mehr für sie. Und sie mussten lernen, damit zu leben. Mit dieser zerstörten Situation ihres Alltagslebens. Ist doch manchmal auch bei uns so. Gott hat die Macht, das vollkommen zu durchbrechen. Aber manchmal stehen wir in Situationen, mit denen müssen wir erstmal umgehen. Die sind erstmal so. Harry hat den Faktor Zeit genannt. Gott kommt zum Zuge, zu seiner Zeit, ganz klar. Aber bis dahin, bis die Situation wieder so lebbar ist, wie lebe ich denn damit? Wie lerne ich denn damit leben? Und ich denke, mancher steht in so einer Situation, wo er das vielleicht nicht so wörtlich sagt, aber wo es genauso ist, wie soll ich denn damit umgehen? Wie soll ich denn damit leben? Wie soll ich denn damit überleben? Oder? So sind wir doch manchmal auch dran. Wie soll ich denn damit überleben? Ich muss das ehrlich sagen, ich denke das auch manchmal. Ich denke, diese Situation, wie da ist, und das ist eine Alltagssituation, Herr, die halte ich nicht mehr 10 Jahre aus. Da habe ich in mir nicht mehr die Nerven für. Da habe ich in mir nicht mehr die Kraft für. Das halte ich nicht mehr so lange aus. Und mal ganz ehrlich, das sagen wir vielleicht doch öfters, ne? Das halte ich nicht mehr lange aus. Wenn wir uns so betrachten, wenn wir die Verschleißerscheinung der Situation so an uns wahrnehmen, oder? Sie müssen damit leben lernen. Mit diesem Meer, und das ist einfach nur ein banales Wort. Ich finde kein treffenderes. Mit diesen miesen Verhältnissen. Müssen wir auch, mitten in dieser Welt. Da kommen so Sachen wie Schafe, mitten unter die Wölfe seid ihr gesandt. Oh, super, es läuft alles toll. Oh, ich habe schon immer gesagt, ich will gar kein Schaf sein. Finde die Viecher stinken, sind blöd und langweilig. Ich akzeptiere das nur, weil Jesus das sagt. Das mit dem Schaf. Aber dann das Bild, mitten unter die Wölfe. Hey, du hast doch keine Chance. Als Schaf gegen so einen Wolf. Sogar in der Herdensituation hast du höchstens die Chance, dass er sich einen anderen schnappt. Wenn man das Bild mal ein bisschen gebraucht. Ne? Und das Florians Prinzip kennen wir ja auch. Ne? Herr beschützt mein, ne, Florian, heiliger St. Florian, beschützt mein Haus, zünd andere an. So, das machen ja auch Fische im großen Rudel. Der Hai kommt, sie gehen ganz eng zusammen. Da sind dann andere, die geschnappt werden können. Ich halte mich immer ein bisschen in der Mitte. Ne, versteht er, was ich meine? Womit musst du gerade lernen zu leben? Es geht weiter. Der Tempel war zerstört. Und das ist auch wieder Realität. Ist auch kein Schauspiel, ist auch kein nur Begriff, aber gleichzeitig ist es auch ein Bild. Jerusalem, das Alltagsleben, die ganze Alltagswirklichkeit kaputt. Und der Tempel steht auch für eine ganz konkrete Realität. Was ihren Glauben gehalten hat, lag in Trümmern. Der Glaube dieses Mannes, der selber noch mit dem Leben davongekommen ist, sein Glaube ist mit deportiert worden. Der Tempel lag in Trümmern. Und mir geht das so, man besucht sich, man hat Gespräche, man trifft sich und ich erlebe erschreckend, wie manches in Trümmern liegt. Bei Menschen, die schon mit Gott so auf dem Weg waren. Die schon ihr Leben ihm anvertraut hatten, die ihn erlebt hatten, die er sogar in Leiterschaft und Verantwortung gestellt haben. Und was findet man vor in manchen Gesprächssituationen? Ein Trümmerhaufen. Nichts mehr über. Klein und kurz gekloppt durch die Umstände. Lahmgelegt. Sich irgendwo in eine Nische zurückgezogen, wo man irgendwie überleben kann. Und da habe ich einiges vor Augen. Was mal war, was mal Gott hervorgebracht hat, was mal gewachsen ist, was Gestalt bekommen hat. Gleichzeitig bin ich so froh, habe ich Menschen vor Augen, die waren auch Trümmerhaufen. Und wir brauchen jetzt nicht reden durch ihre eigene Schuld oder durch die Lebensumstände. Ich habe Leute vor Augen, die wirklich schuldig geworden sind in Fehlentscheidungen ihres Lebens, die böse Wege gegangen sind als Menschen, die eigentlich auf dem Weg mit Gott waren und die aber dann umgekehrt sind und die Gott wieder einsetzen konnte, denen er wieder viel anvertraut hat und die er jetzt gebrauchen kann. Und ich habe Phasen erlebt, wo ich bei ihnen war, da war nichts mehr. Da war ihnen alles egal, was Gott betraf. Und er hat es wieder gestaltet. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, könnte ich machen an dieser Stelle. Ich bin froh darüber. Gott das wieder zurechtkriegt, was so zerschlagen war. Aber mich erschreckt das, dass manche Leute schon so lange eine Trümmerhaufen-Existenz in ihrem Leben irgendwo versuchen zu kaschieren, die eigentlich schon mal zu etwas anderem gewachsen waren. Ihre Gemeinschaft war aufgelöst. Ihre Güter in fremden Händen und ihren Glauben konnten sie nicht mehr leben. Kommt das so ein bisschen bei uns an, was da alles kaputt ist? Was ist da denn noch über, fragt man dann. Ne? Was ist denn da noch über? Für Jeremia war das ein Leid, das alles übersteigt, was er sich hätte vorstellen können. Und er spürt es in seiner ganzen Existenz, wie Pfeile, die sein Inneres durchbohren, wie Wunden, die ihm gerissen werden. Das wäre jetzt eine grobe Beschreibung. Wir kommen gleich noch zum Detail. In dieser Zeit, wo das so ist, Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und alles, was damit zusammenhängt, Bruch, kaputt. In dieser Zeit steht er morgens auf und sucht als erstes Gottes Angesicht und wirft sich auf die Liebe und Güte Gottes. Nur hier kann er überleben. Nur in Gott ist er geborgen. Und bei ihm findet er wirklich Kraft. Darum geht's. Gott zu suchen in den Situationen, Gott zu begegnen. Mut und Geborgenheit findet er nur bei Gott. Sein Erbarmen, sagt er, sein Bekenntnis, hat noch kein Ende. Das hält ihn aufrecht. Vielleicht hat Jeremia es noch nie so bewusst gesagt und noch nie so tief erkannt, was er jetzt sagt, wo alles, was sein Leben ausmachte, zerstört ist. Da sagt er, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Und der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Der Herr verstößt uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Das ist immer noch so wie das Stichwort, ne? An den tiefsten Stellen fließt das Wasser, an die tiefsten Stellen. Und wenn es am dunkelsten ist, sehen wir die Sterne am klarsten, können wir am weitesten sehen. Am klarsten sehen. Aber ich habe ja gesagt, wir gehen noch ins Detail. In dem Buch der Klagelieder finden sich Sätze, die meisten von uns sich kaum getrauen auszusprechen, die auch der Jeremia gesagt hat. Und ich lese uns einmal diese Verse, die vor unserem Predigttext stehen. Klagelieder 3, 1 bis 18. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer tiefer in die dunkelste Nacht. Immer nur mich traf seine Faust, Tag und Tag, ohne aufzuhören. Er lässt meine Haut und mein Fleisch zerfallen und zerbricht mir alle Knochen. Hey, der spricht über Gott. Spricht jetzt nicht gerade über irgendeinen König von irgendeiner feindlichen Nation. Von allen Seiten schließt er mich ein. Nicht von allen Seiten umgibt er mich. Schließt er mich ein. Er umstellt mich mit Bitterkeit und Qual. Ich weiß, gleich steht er erst auf und sagt, das darfst du jetzt nicht weiterlesen. Steht in der Bibel. Gottes Wort. In Finsternis lässt er mich wohnen wie die, die schon seit langem tot sind. Er hat mich eingemauert und in Ketten gelegt. Aus diesem Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Ruf dringt nicht an sein Ohr. Er hat mir Steine in den Weg gelegt, sodass ich mich ständig verirre. Wie ein Bär hat er mir aufgelauert, wie ein Löwe in einem Hinterhalt. Er hat mich vom Weg heruntergezerrt, dann hat er mich zusammengeschlagen. Er hat den Bogen auf mich angelegt und mich als Ziel für seine Pfeile genutzt. Pfeil auf Pfeil hat er abgeschossen und mir den Rücken durchbohrt. Sogar so linke Sachen. Die Leute meines Volkes lachen mich aus. Täglich singen sie ihr Spottlied über mich. Er gab mir die bitterste Kost zu essen und ließ mich bitteren Wermut trinken. Er hat mich in den Staub gedrückt und mich gezwungen, Kies zu kauen. Das ruhige Leben hat er mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts mehr zu hoffen. Der Heilige Geist hat das Wort Gottes inspiriert. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, was in den Kanon der Heiligen Schrift kam. Auch das. Was für eine Klage. Wie weit unten ist da jemand, ne? Deswegen habe ich das gesagt, das Leben ist kein Schauspiel auf der Bühne. Ist echt, das war seine Situation. So hat er sie beschrieben, so hat er sie wahrgenommen und erlebt. Auch im Verhältnis zu Gott. Was für eine Bitterkeit. Was für ein tiefer Frust. Da war Abraham noch harmlos, wenn er zu Gott sagt, was willst du mir noch geben? Hier klagt jemand absolut ungefiltert. Das können wir sagen. Er lässt alles heraus, was er denkt und fühlt. Es geht nicht darum, alles richtig, theologisch richtig zu sagen, sondern wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sich und zu Gott zu sein, sich selber und Gott nichts vorzuspielen. Er kann ja nicht verstehen, was passiert ist. Wie soll er dann noch alles richtig sagen und richtig beurteilen können? Es ist diese verengte Perspektive, die wir manchmal haben. Und wenn er die ehrlich zum Ausdruck bringt, kommt sowas raus. Manchmal sehen wir das doch so, ne? Ich bin von Gott verlassen, wo ist er denn? Was ist denn in meinem Alltag? Warum so viele Probleme? Und wir fühlen doch manchmal so, warum gerade ich? Wir sind ja schon so weit geistig gewachsen, dass wir sagen, wir wollen gar nicht mit dem Leben anderer tauschen. Die haben auch ihr Päckchen zu tragen. So reif sind wir schon. Wie anders sollte er diesen Schrecken noch glauben können? Wie anders sollte er noch glauben können? Mit Gott in Kontakt bleiben, wenn ich ehrlich, absolut, unverstellt mit allem, was ihn aufmacht. Da geht es nicht mehr um biblisch korrektes Formulieren. Aber merkt ihr was? Das, was er da sagt, sagt er in der Beziehung zu Gott, im Angesicht Gottes. Für Jeremia ist klar, nicht nur das Gute kommt von Gott. Das Schwere, das Schmerzhafte, das Unheil, was er jetzt erlebt, das kommt auch von ihm. Jeremia kann sich dem Schrecken, den er erlebt, nicht ohne Gott vorstellen. Gott hat es kommen sehen, Gott hat es zugelassen, Gott hat mich geschlagen. Das erschreckt ihn, aber es gibt ihm auch Hoffnung. Wenn Gott auch in dem ist, was ich jetzt erlebe, dann ist es doch nicht sinnlos, dann ist es nicht einfach Zufall. Dann bin ich diesem Unbegreiflichen nicht allein ausgesetzt. Jeremia weiß nicht mehr, ob er Gott noch vertrauen kann. Auch vom Herrn ist nichts mehr zu hoffen, sagt er. Was hier kaputt gegangen ist, das kann sogar er nicht mehr heilen, denkt er. Und ich bin wieder an dieser Stelle ganz ehrlich, denken wir das nicht auch manchmal? Und müssen wir da einen richtigen mutigen Schritt tun? Und sagen, mein Gott kann. Aber eigentlich bringen wir ständig zum Ausdruck, die Sache ist sozusagen in der Sackgasse, da kommen wir nicht raus, das ist so. Wie viel Hoffnung und Erwartung haben wir an manchen Stellen aufgegeben? Viel zu früh vielleicht. Alles, was er bisher gelernt hat, muss er hinterfragen. Billige Floskeln, gelernte Glaubenssätze, fromme Phrasen, ein Kuschelevangelium, alles hilft ihm nicht. Er muss klagen, um zu überleben. Jetzt nicht vor Gericht, ne? Vor Gott. Er muss klagen, um zu überleben. Wie oft schon hat er Gott sein Leid geklagt? Wie oft hat er Gott immer wieder um Hilfe gebeten? Und irgendwann hören die Worte auf. Jeremia schweigt, nicht weil er muss, aber letzten Endes kann er nur noch schweigen und warten und doch wieder hoffen und ausharren. Darum ist es das Beste, zu schweigen oder zu harren und auf die Hilfe des Herrn warten. Das sagt er auch. Merkt ihr, was da innerlich passiert? Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ja auch manchmal auch so, ne? Wir sind manchmal so weit weg von Zuversicht. Und vielleicht nur für einen Augenblick. Da kommt eine Nachricht, das und das, MS, und das Wort hat eine Wirksamkeit. Die Tatsache, weil es eine Tatsache ist, weil es eine Wirklichkeit ist. Eben nicht nur auf der Bühne, sondern in unserem Leben. Und dann kommen alle Nachrichteninformationen, die wir irgendwo gehört haben. Giuseppe, der Papa hat mir erzählt, hat er irgendwas im Fernsehen schon mal gesehen über Multiple Sklerose. Oh, dann ist die Angst noch größer. wenn man da so einen Bericht gesehen hat, wie vielleicht ein Krankheitsverlauf gewesen ist. Und was ist dann in uns? Und das kennen wir ja auch und das ist so toll. Ne? Wir waren am Mittwochabend zusammen zum Beten, Hauskreis kurz zusammen getroffen, für den Nico zu beten, für die Operation. Und ich war so ermutigt beim Beten. Das ist aber nicht immer so. Manchmal ist das Beten mühsam. Man kriegt keine Perspektive sofort in 2 Minuten. Die ergibt sich vielleicht nicht so schnell, sondern man hat die Last weiterhin. Aber wir haben angefangen zu beten und ich war so ermutigt. Ich habe so viel Perspektive gehabt für das, was Gott in Nikos Leben vorhat, was die Zukunft bringen wird, dass ich gedacht habe, ich wage mich das gar nicht zu sagen. So habe ich auch nicht. Aber ich war ermutigt. Es wird klappen, es wird alles laufen. Aber das ist doch nicht immer so. Sind wir noch mal ehrlich. Hier schweigt jemand, weil Worte nicht mehr helfen. Umarme mich, dass ich weitergehen kann, heißt ein Titel eines Buches von einer Frau Nägli. Und daran hat sie auch Klagen formuliert. In einem ihrer Gebete schlägt sich die gleiche Erfahrung nieder wie hier bei Jeremia. Ihr gehen auch die Worte aus. Wobei sie dann noch Worte macht. Ne? Also das ist künstlerisch möglich, man kann nichts mehr sagen. Man schreibt das dann auch, dass man nichts mehr sagen kann. Sie sagt dann, meine Wortlosigkeit und das Kyrie Eleison, also das Herr erbarme dich, sind meine Tränen. Mehr Gott habe ich dir nicht mehr zu bringen an diesem Tag. Nur noch meine Tränen. Ihr habt geweint, ne? Und wir saßen da auch schon manches Mal auf der Bettkante. Auch nicht ganz korrekt. Wir haben nicht gekniet oder vor dem Herrn gestanden, sondern saßen auf der Bettkante, erschlagen rundherum und haben geheult wegen einer Not und sind vor Gott gekommen. Und manchmal war die danach eine Zeit weg und man war getröstet. Man wusste, das ist in Gottes Hand. Manchmal war auch sofort was passiert. Und manchmal war das auf der Bettkante sitzen und weinen längere Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr im Gemeindebrief gelesen habt. Ich habe da hinten drin den Psalm 73 in so einer modernen Übertragung abdrucken lassen, reingenommen. Psalm 73 ist ja ein bisschen im Blick jetzt wegen der Jahreslosung. Dir nahe zu sein, Gott ist mein Glück. Der Psalm 73 in dieser Übertragung gefällt mir, weil er einfach eine andere Sprache hat als so dieses Vertraute. Und ich lese euch nur so ein paar Aussagen vor. Da heißt es, jetzt im Rückblick weiß ich wieder, dass es Gott gut mit mir meint. Im Rückblick. Das war also eine Zeit lang nicht so. Aber es war knapp. Es war sehr knapp. Es fehlte nicht viel, es stand auf Messerschneide. Ich war bitter, leer und enttäuscht, zornig und hilflos. Und das alles gleichzeitig. Gedanken rasen im Kreis und doch ist der Kopf leer und das Herz auch. Ich hadere, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern bis auf den Boden meiner Existenz. Und ich muss es herausschreien, sonst bringt es mich um. Das steht alles so in dem Psalm, ist nur mit moderneren Worten formuliert. Und er beschreibt seine Situation im Vergleich zu den Gottlosen, denen es gut geht. Darum geht es ja ganz wesentlich. Und er empfindet seine Existenz unverständlich, unbegreiflich und diesen Gott in seinem Handeln überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Wie kann er das nur machen? Ich lebe doch für den Herrn. Ich halte doch seine Gebote. Ich gehöre doch zu den Gerechten. Und mir geht es bescheiden. Wieso geht es dem Gottlosen so gut? Bin ich dann auf der falschen Seite? Wir wollen ja eigentlich, dass es uns gut geht. Wenn es eine andere Methode gibt, als mit Gott zu leben, damit es uns gut geht, dann können wir ja wieder wechseln. Ne? Das machen manche Leute nicht. Die drei Männer vor dem Feuerofen, ein Weg, wo es ihnen garantiert nicht gut geht, und den Nebukadnezar sagt, ihr kriegt jetzt wirklich das Leben zerstört, wenn ihr mich bzw. das Standbild nicht anbetet, sagen, Gott kann uns hier retten in dieser Situation. Aber auch wenn er uns nicht rettet, machen wir das nicht, was du willst. Und ich habe gedacht, hey, Altes Testament, was haben die Jungs für eine Perspektive, junge Männer, Teenager wahrscheinlich, für eine Perspektive von ihrem Gott, schon in dem Alter, für eine Eindeutigkeit, wo das doch eine tolle Wahl war, Tod oder ein tolles Leben bei Nebukadnezar. Die waren ja gepusht worden, das waren ja die zukünftigen kleinen Prinzen, so wie man die gepusht hatte. Das wäre doch Verführung pur für uns. Wir hätten doch das Lager gewechselt. Wie viele Leute suchen nur, wo geht's mir gut? Wohlergehens-Evangelium und nicht Gott. Und dann geht's aber weiter. Endlich, schlussendlich, als ich mich total festgefahren habe, suche ich endlich Gott. Im Lutherdeutsch heißt es, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Das war so der Augenblick, bin da vor Gottes Angesicht gegangen ist. Und jetzt begreife ich, jetzt wird mir klar, ich bin wieder mit Gott per Du. So kann ich plötzlich nach vorne sehen, spule den Film vor, kann vom Ende her denken, von ihrem Ende her, was von ihnen bleibt, nämlich nichts. Da merken wir, ne, wie das wichtig ist, eine Perspektive zu haben, aus Gottes Perspektive die Dinge unseres Lebens zu betrachten. Und dann geht es immer weiter. Ich habe Zukunft und Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Die Frau Nägeli, die hat eine bestimmte Lebenssituation. Die begleitet leidende Menschen. Das ist ihre Berufung und ihr Beruf. Und wenn du in so einer Situation lebst, zum Beispiel in einer Hospizarbeit arbeitest, wo du Menschen begleitest, die sterben, wenn du unter Menschen arbeitest, die ganz deutlich gekennzeichnet sind von Gebrechlichkeit, wo die Sonnenseiten des Lebens keine Chance mehr haben, wo ganz offensichtlich und sehr deutlich wird die Wirklichkeit unserer gefallenen Schöpfung und die Endlichkeit dieser Existenz, da denkt man manchmal schon ein bisschen anders. Klar. Und sie hat, wie sie in ihrem Vorwort schreibt, selbst eine schwere Krise durchgemacht. Ihre Worte sind aus dem eigenen Leiden geboren. Und für Menschen in Not sind das Gebete. So kommen sie zu Gott. Meine Wortlosigkeit, Herr. Ich kann nur noch mit meinen Tränen ausdrücken, was mit mir los ist. Und das dürfen wir. Menschen, deren Leben wankt, die an den Grundfesten ihres Lebens erschüttert sind. Und ich will das mal sagen, deswegen habe ich das gesagt mit Psalm 73, ist ja nicht der einzige Psalm. Solche Psalmen gibt es auch. Und wir sollen uns untereinander auferbauen, sogar lehren, heißt es im Kolosserbrief, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und nicht nur mit den Psalmen, die Halleluja, der Herr ist groß, sagen, sondern die sollen uns helfen, das auszudrücken, was unsere Situation ist vor Gott. Und die Psalmen lehren mich auch, sag das, was in deinem Herzen ist. Geh damit zu Gott. Ich muss das auch ganz ehrlich sagen, sonst würde ich auch bitter werden. Sonst würde ich auch nicht aus meiner eigenen Frust rauskommen, der sich im Leben ereignet. Vielleicht denkst du, was sind das nur für dunkle Gebete? Vielleicht willst du so etwas gar nicht hören. Vielleicht findest du nicht einen Funken Vertrauen in diesen Gebeten. Ich will das jetzt mal so ein bisschen salopp sagen, dann vermute ich, dass es dir gerade nicht schlecht geht. So. Aber wenn es dir schlecht geht, merkst du auf einmal, sie sprechen das aus, was in deinem Herzen ist. Und sie sprechen das für dich und mit dir vor Gott aus. Dann stehst du nicht vor den Trümmern, wenn es dir solche Gebete im Moment gar nicht sagen. Dann stehst du nicht vor den Trümmern deines Jerusalems. Denn da fängt der Trost für Verzweifelte an, dass sie mit ihrem ganzen Dunkel zu Gott kommen können und nichts außen vor bleiben muss. Wenn dein Jerusalem zerstört ist, wenn dein Tempel zerstört ist, deine Alterswirklichkeit, deine Glaubenswirklichkeit, dann kannst du so beten. Gott hält das aus und alles andere hilft nicht, als ehrlich zu werden. Eine Nebenbemerkung, die Klagelieder sind auch eine Schule der Seelsorge. Auch wenn wir uns vielleicht einmal leidenden Menschen zuwenden, wenn wir verzweifelte, erschrockene Menschen sprechen, ist es gut zu wissen, schneller Trost tröstet nicht. Ich meine mit schnell oberflächlicher, nur so ein rausgehauener Satz. Ich habe übrigens so etwas Ähnliches diese Woche erlebt, wie du es erzählt hast. Ein Mann hat versucht, mich die Woche öfters zu erreichen. Ich habe dann irgendwann mal ihn erreicht und habe gesagt, ich habe auch jetzt keine Zeit, ruf mich Samstag wieder an, und er hat dann gestern angerufen. Und das war die letzten Jahre so, immer wenn er angerufen hat, neue Not, neue Probleme, neue Not, neue Probleme, neue Not, neue Probleme. Ein Ex-Saarländer italienischer Herkunft, der in Herne lebt. Und dann haben wir immer uns um die Probleme gekümmert, Perspektive gegeben, Hilfe gesucht für ihn. Und die Situation war wirklich auch eine Abfolge von Katastrophen. Und die letzte Katastrophe war noch ziemlich frisch. Seine Schwiegereltern mit Anfang 50 sind durch einen alkoholisierten Autofahrer ums Leben gekommen. Das war sozusagen noch der letzte Crash. Schon lange Arbeitslosigkeit und, alle möglichen Umstände. Und er rief mich jetzt an, nicht um mir eine neue Katastrophe zu erzählen, sondern zu sagen, welche Türen Gott geöffnet hat. Türen, die er überhaupt nicht im Blick haben konnte, die seine Existenz jetzt in ganz neue Möglichkeiten hineinstellen und sogar einen Quantensprung im Gegensatz zu dem, was früher seine materielle Existenz ausgemacht hat. Er wird jetzt nach Großbritannien gehen und wird da in einer Firma, die aus dem Saarland ist, eine Leitung, eine verantwortliche Funktion übernehmen und da arbeiten. Und in den anderen Dingen hat ihm Gott Trost gegeben und hat wieder Türen geöffnet. Aber eine ganze Zeit, kann man sich so richtig vorstellen, ne? Die haben sich doch gefühlt wie im Dunkeln, wie im Tunnel. Schneller Trost tröstet nicht. Trösten kann nur, wer sich vorher die Klage anhört. Das möchte ich auch für uns sagen, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Nur die Verzweiflung mit aushält. So wie die Freunde Hiobs, die haben ja am Anfang das richtig gemacht, rein seelsorgetechnisch. Sie saßen mit Hiob auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm. So. Denn sie sahen, dass sein Schmerz so groß war. Und jeder Seelsorger, der nicht mal das Empfinden hat, was soll ich mit meinen Worten da ausrichten, dem würde ich sagen, dann hast du noch manche Not, bist du nicht begegnet und bist nicht in der Realität angekommen. Trostworte, die die Klage überspringen, sind Beschwichtigungen. Wer trösten will, muss schweigen lernen, zuhören, mit in das Dunkel des anderen gehen lernen. Das Buch der Klagelieder, das sind so ein paar Randbemerkungen, aber die finde ich ganz wichtig, ist ein sehr kunstvoll aufgebautes Buch. Es gibt 5 Kapitel. Die ersten beiden und die letzten beiden Kapitel haben je 22 Verse. Im hebräischen Alphabet gibt es 22 Buchstaben und jeder Vers dieser 4 Kapitel beginnt mit dem jeweils folgenden Buchstaben. Also der erste Vers beginnt mit A, Aleph, der zweite mit B, Bet und so weiter. Und das mittlere, 3. Kapitel, mit dem wir es heute zu tun haben, hat 66 Verse. Dort beginnen jeweils 3 Verse mit demselben Buchstaben, wieder in alphabetischer Reihenfolge. Und in der Mitte dieses Kapitels, die auch die Mitte der Klagelieder als Ganzes ist, da wird es plötzlich hell. Da heißt es plötzlich, die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind, so formuliert das Luther. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist so groß. So wichtig das für Jeremia ist, sein Leid auszudrücken, seine Verzweiflung nicht auszuweichen und ihr Worte zu geben, so überlebenswichtig ist es für ihn, auch seine Hoffnung Worte zu geben. Sein Vertrauen auf Gott gegen alles, was er jetzt gerade sieht, in Worte zu fassen. Er muss es aussprechen, aufschreiben, sich mit seinen Worten bei Gott festmachen. Jeremia will sich nicht füllen, dauern als einziges mit seiner Klage. Er weiß, da muss er eine andere Füllung noch wieder haben. Und man könnte das sagen, das ist gerade besonders wichtig für ihn. Denn er ist ja eher, wenn man so den Jeremia liest, eine depressiv gestimmte Person. Und das ist gut, ne? Wenn man eine gewisse Mentalität hat, eine gewisse Persönlichkeit hat, vielleicht so eher so eine pessimistisch-depressive Persönlichkeit ist, dass man sich überlegt, mit was man seine Seele füttert. Er formuliert das selber in Vers 19, an all dieses rastlose Elend zu denken, sagt er, ist für mich Gift und macht mich bitter. Ne, das hat er schon begriffen. Es gibt einen gewissen Punkt, dann ist es so lange ist es gut, ne? Auch zu klagen vor Gott und zu sagen, so ist das und ich sehe nur noch dunkel und die Sache ist eine Sackgassensituation. Aber dann weiß er auch, nur an das zu denken, da nicht den Blick wieder sich öffnen zu lassen, da nicht einen Schritt weiter zu gehen, wenn ich da aufhören würde, wenn ich da noch nicht mit zu Gott gefunden hätte, wenn ich damit nicht Gott nahe gekommen wäre mit meinem Klagen. Dann gibt es nur eine Auswirkung in meinem Inneren, nur eine Auswirkung in meinem Leben. Das können wir auch wieder an ganz vielen Stellen dokumentieren, auch an uns, an mir, an anderen Menschen. Dann wird die Bitterkeit überwiegen. Wie viele Menschen sind bitter? Und wie viele Leute sagen mir das, die mit Gott auf dem Weg waren? Ich habe da so etliche offene Rechnungen mit Gott. eigentlich bin ich nicht mehr jemand, der diesem Gott wirklich vertraut. Und schlimm ist, wenn sie da stehen bleiben. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Die Güte des Herrn ist es, das ist das, woran er sich erinnern will dann, dass ich noch nicht am Ende bin. Sein Erbarmen hat noch kein Ende. Ein ganz einfaches Prinzip, ne? Was wir immer wieder auch versuchen, in unserem Leben zu praktizieren, oder? Was wir auch immer wieder versuchen, in der Seelsorge, in der Verkündigung, in unserem Dienst aneinander zu praktizieren. Ist gleich fertig. Hier gibt jemand seiner Hoffnung Worte. Das ist auch wieder ganz entscheidend. Hier gibt jemand seiner Hoffnung Worte. In einer Predigt, die ich las, wurden verschiedene Arten von Glauben unterschieden. Es gibt den Glauben des Aufbruchs. Ich hoffe, den kennt ihr. Man geht los, voller Freude, erlebt eine tiefe Gemeinschaft, erlebt Gebetserhörungen und wunderbare Führungen Gottes. Man hat noch nicht so sehr in den Spiegel der Wirklichkeit und der Erlösungsbedürftigkeit für alle Bereiche seiner Existenz geguckt. Man wird von Gott gesegnet und gebraucht. Und ich habe das ja manchmal schon ein bisschen auf grobe Art gesagt. Wir haben einen Anfang gehabt, auch meines geistlichen Lebens und Platzanweisungen auch in meinem Dienst, den Gott gegeben hat, in meiner Berufung. Und Gott hat gewirkt und vieles gewachsen und passiert. Und im Grunde war ich noch durch und durch ein arrogantes Dingsbums. So. Bis heute bin ich nicht mehr so arrogant und leider nicht mehr so wirkungsvoll. Vielleicht sollte ich umkehren. Aber da merkt man, Gott geht so um Beziehungen. Ich war wahnsinnig von mir überzeugt. Und ich bin mit so einer Haltung durch die Welt gezogen. Ich zeige euch mal, wie es geht. Und es hat funktioniert. Das war das Schlimme. Hat Gott auch noch zugelassen, dass das bestätigt wurde, diese falsche Haltung. Aber er hat gewirkt. Er vertraut uns aus Gnade Frucht an. Und er entscheidet darüber, wann, wem, was. Und er entscheidet darüber, ob der eine vorher 40 Jahre durch die Wüste latscht, bis er soweit ist, dass er der richtige Führer ist, oder ob einer auf dem Weg mit den anderen die Qualitäten entwickelt zum Leidwesen der Geführten und zur Freude dann der nachwachsenden Generation, wenn er weg ist. Man geht los, Freude, tiefe Gemeinschaft, Gebetserhörung, wunderbare Führung. Das ist der Aufbruchsglaube. Dann gibt es den Wüstenglauben, den Glauben in schweren Zeiten. Der Hunger und Hitze kennt, Heimweh und Sehnsucht, der dennoch wunderbar ernährt wird und Kraft hat, weil er das gelernt hat, die Oasen, die Gott ihm schenkt, in jeder Situation, der Gott, der in uns wohnt und der gegenwärtig ist in allen, an allen Stellen unseres Lebens, davon zu leben. Und als drittes gibt es den Dennoch-Glauben, den trotzigen Glauben, wo ein Mensch gar nichts sieht und gar nichts empfindet von Gott, wo er geschlagen wird, ohne einen guten Ausblick und dennoch sagt, ich bleibe bei dir, Gott. Auch wenn ich dich gar nicht spüre. Denkt an die Freunde Daniels, die ich schon erwähnt habe. Und das haben viele Menschen praktiziert. Und das ist manchmal in unserem Leben auch dran. Gott sei Dank, vielleicht nur für ein kleines Zeitfenster. Und deswegen sage ich das oft. Menschen, die mich am meisten überzeugen, Gott zu vertrauen, sind Menschen, die schon einen langen Weg hinter sich haben, oft dadurch alte Menschen, und mit dem Herrn in Freude unterwegs sind, trotz ihrer harten und schweren Lebensumstände. Und die das nicht kaschieren mit großen Sprüchen, sondern die sagen, ja, das ist die Wirklichkeit meines Lebens, zu unserem Leben gehört das und das und das auch. Wir haben vieles durchgestanden und so weiter und so fort, aber wir haben einen Gott erlebt, der treu ist und von dem wir wissen, dass er alle seine Verheißungen auch erfüllen wird. Und wo wir gewiss sind, dass wir ewiges Leben haben. Die auch in dieser Perspektive schon so gewiss sind. Das überzeugt mich oft mehr als jemand, der in diesem Aufbruchsglauben ist. Oh, das ist toll, das ist super, es läuft alles wunderbar. Und ich finde es gut, wenn ein Leiter in einer Situation, wo so ein Aufbruchsglaube da ist, dann schon sagt, wie schaffen wir das, dass das stabil wird? Dass das eine feste Bindung an den Herrn gibt in dieser Situation, sodass das weitergeht und nicht abflaut, wenn die Kraft vorbei ist, wenn vielleicht mal eine Enttäuschung da ist, wenn Gott mal handelt und wir es nicht sofort verstehen können. Ich weiß nicht, was du gerade erlebst. Das eine ist immer das Äußere, das andere, wie man innerlich damit umgeht. Manchmal geht es an guten Tagen schlecht und anderen geht es an schlechten Tagen gut. Und ich möchte dir sagen, egal wie es dir gerade geht, egal was du gerade alles erlebst, Gottes Güte ist an jedem Morgen neu. Sein Erbarmen hört niemals auf. Und das gilt für jeden von uns. Und ich merke das in der Praxis, dass das nicht immer ein unheimlich langer Weg ist, sondern ich gehe in die Gemeinschaft der Gemeinde. Wir treffen uns an einem Abend zum Beten. Ich selber nehme mir Zeit, vor Gott zu sein. Und ich merke, wie ein Wandlungswunder in ganz kurzer Zeit passiert. Von dem Gefühl, ich stehe unter so vielen Lasten, dass es mich erdrückt. Von dem Gefühl, ich kann es nicht mehr ertragen und tragen. Hin zu dem, mein Herr und seine Stärke ist die Dimension, in der ich leben darf. Das ist manchmal nur ein ganz kleiner Schritt innerlich. Und nicht immer so, dass ich schon dann eine Veränderung sehe an den Umständen, aber die Veränderung in mir, die kann Gott unmittelbar bewirken. Und das passiert nur vor seinem Angesicht. Amen.